Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
WHO-Chef Tedros hat Chinas Null-Covid-Strategie kritisiert. Gestern auf einer Pressekonferenz in Genf sagte er, sie sei nicht nachhaltig, wenn man bedenke, wie sich das Virus verhalte und was für die Zukunft zu erwarten sei.
When we talk about the Zero-Covid-Strategy, we don't think that it's sustainable, considering the behavior of the virus now and what we anticipate in the future.
Wir schauen gleich auf Chinas Null-Covid-Strategie. Außerdem geht es bei uns heute um Solaranlagen an der Autobahn und um einen Ansatz, Trisomie bereits im Embryo zu behandeln. Im Studio ist Arndt Reuning. Herzlich willkommen. In Shanghai ebbt der Omikron-Ausbruch gerade ab. Der drakonische Lockdown, der geht aber vorerst weiter, auch in Peking. Während in Deutschland geöffnet wird, unterbricht man dort den Busverkehr, schließt Restaurants und Sportstudios. Und das aus gutem Grund, wie eine neue Studie in Nature Medicine zeigt. Forscher haben hochgerechnet, was eine Omikron-Welle für China bedeuten würde. Mein Kollege Volkert Wildermuth hat die Studie gelesen. Volkert, wie lautet denn die Prognose, wenn Omikron sich in China ausbreiten würde?
Ja, die Forscher aus Shanghai haben im Computer modelliert, was geschieht, wenn nur 20 Omikron-infizierte Personen unbemerkt eine Welle in China auslösen würden. Also ohne, dass es zu drastischen Lockdowns käme. Und die Antwort, die ist deprimierend. Omikron würde sich rasant ausbreiten. Und obwohl die Variante im Vergleich zu Delta ja gar nicht so gefährlich ist, würde die schiere Zahl an Infektionen zu einer erheblichen Welle von Schwerkranken führen. Das würde die Intensivkapazitäten in China in der Spitze um den Faktor 15 übertreffen und nach einem halben Jahr wären dann über 1,5 Millionen Tote zu beklagen. Die Effekte wären regional innerhalb von Chinas recht unterschiedlich, je nach den Impfquoten. Aber unterm Strich entspricht das Ganze den Zahlen, die auch der Londoner Think Tank Airfinity errechnet hat. Wie gesagt, Zahlenspielereien unter der Voraussetzung, dass China die Null-Covid-Strategie aufgibt und keine strikten Gegenmaßnahmen ergreift.
Aber das ist ja nicht zu erwarten. Noch hält China ja fest an Null-Covid.
Ja, obwohl der Direktor der Weltgesundheitsorganisation da warnt, aber China hat die Aussagen von Tedros im Land zensiert. Aber wenn man diesen Artikel liest, da steht tatsächlich in der Zusammenfassung der Satz, China denkt aktuell darüber nach, ob und für wie lange an dieser Strategie festgehalten werden kann. Also ganz sicher scheint man sich nicht zu sein. Null-Covid hat lange funktioniert, aber Omikron ist einfach zu ansteckend. Die wirtschaftlichen Folgen des Lockdowns werden wirklich hoch. Eigentlich legen die Exporte zu, aber im April hat sich das deutlich verlangsamt, berichtet die Financial Times. Auf Dauer wird sich wohl auch China neu orientieren müssen, aber das ist gefährlich, wie diese Studie zeigt.
Warum ist das denn so problematisch? Auch in China gibt es doch hohe Impfquoten.
Ja, das stimmt. Im Durchschnitt sind die Impfquoten hoch. Aber das Problem, das sind gerade die älteren. Rentner werden in China weniger streng kontrolliert, können den Impfvorschriften leichter entgehen. Und so waren laut der chinesischen Nationalen Gesundheitskommission Mitte März nur etwa die Hälfte der über 80-Jährigen mit 2 Impfdosen geschützt. Den eigentlich nötigen Booster hatten noch mal deutlich weniger Menschen in dieser Altersgruppe. Und in der neuen Studie ist dann auch zu lesen, dass diese vielen Toten vor allem ungeimpfte Menschen über 60 sein würden. Im Grunde ganz ähnlich wie bei dem fatalen Ausbruch in Hongkong.
Also, was ist zu tun? Mehr impfen?
In jedem Fall. Also die Daten aus Hongkong, die zeigen, dass die chinesischen Impfstoffe Ältere erst nach dem Booster effektiv vor schweren Verläufen schützen. Das heißt, es muss unbedingt geboostert werden. Impfkampagnen sind entscheidend. Das wird im Übrigen auch gerade in China vorangetrieben, aber das braucht eben Zeit und würde bei einer Omikron-Welle heute nur etwa 60% der prognostizierten Todesfälle verhindern. Deshalb haben die Forscher auch andere Möglichkeiten durchgerechnet. So kann die schnelle Versorgung von Infizierten Risikopersonen mit therapeutischen Antikörpern oder mit dem Medikament Paxlovid sehr effektiv sein. Das ist dann allerdings wieder eine logistische Herausforderung. Und zusammengenommen, da könnte einerseits die effektive Impfkampagne und andererseits eine ebenso effektive Behandlungsstrategie die Auswirkungen einer Omikron-Welle in den Bereich von einer Grippeepidemie etwa bringen. Zusätzlich sollten weiter Masken getragen werden, auf Abstand geachtet, Großveranstaltungen abgesagt werden. Zusammengefasst, erst wenn all diese Maßnahmen greifen, kann China seine Null-Covid-Strategie mit diesen drastischen Lockdowns, selbst bei kleinen Ausbrüchen, sicher verlassen. Vorher bleibt das einfach sehr riskant.
Vielen Dank, Volkhard Wildermuth, über einen Weg aus Chinas Null-Covid-Strategie. Lärm, Schutzwände und Welle säumen einige tausend Kilometer Autobahn und auch Bahngleise in Deutschland. Eigentlich ist das ungenutztes Potenzial, denn eine strahlungstechnische Analyse zeigt nun, würde man die gesamte Fläche mit Photovoltaikmodulen ausstatten, könnte man damit so viel Strom erzeugen wie von zwei großen Kohlekraftwerken, möglicherweise sogar noch mehr. Über die etwas andere Art des Verkehrsstroms berichtet Volker Mrasek.
Würde man die Lärmschutzeinrichtungen an Deutschlands Fernstraßen und Schienenwegen mit Solaranlagen bestücken, könnte man mindestens so viel Strom produzieren wie zwei große Kohlekraftwerke und auf diesem Weg 1 Million Tonnen klimaschädliches Kohlendioxid pro Jahr vermeiden. Das ist das Ergebnis einer Abschätzung für das Bundesverkehrsministerium.
Dass wir generell so ein großes Potenzial haben, das freut einen natürlich.
Franziska Bär vom Deutschen Wetterdienst hat die potenziellen Energieerträge berechnet, unterstützt von der Bundesanstalt für Straßenwesen und dem Deutschen Zentrum für Schienenverkehrsforschung. Sie lieferten die Daten über alle existierenden Lärmschutzvorrichtungen an Autobahnen, Bundesstraßen und Eisenbahnstrecken im Land. Welche Stromausbeute Photovoltaikmodule liefern könnten, die man dort nachträglich montiert, simulierte die Meteorologin im Computer. Ausrichtung, Neigungswinkel und Sonneneinstrahlungsraten sind dabei entscheidende Merkmale.
Also insgesamt haben wir eine installierte Leistung potenziell von 1500 Megawatt.
Rund 1800 Kilometer, das ist die derzeitige Gesamtlänge von Lärmschutzbauwerken entlang von Eisenbahnlinien. Und knapp 4000 Kilometer, also mehr als doppelt so viel, stehen an Autobahnen und Bundesstraßen. Dort schlummert laut Franziska Bär auch das größte Potenzial für die Nutzung der Solarenergie.
Dort gibt es drei verschiedene Arten von Einrichtungen. Die kennt auch jeder, also die typische Lärmschutzwand, wie auch entlang des Verkehrsträgers Schiene. 2500 Kilometer in etwa. Und dann gibt es die Steilwelle. Gibt es nicht so viel, sind nur 80 Kilometer in Deutschland. Das sind diese Metallgestelle, wo Steine reinkommen. Und dann gibt es noch die Lärmschutzwelle, die Neigungswinkel von ca. 30 Grad haben. Die werden dann schön mit Gras bewachsen. Und von diesen Lärmschutzwellen haben wir ca. 1300 Kilometer.
Die Wälle entlang der Autobahn erinnern an Deiche. Auf ihnen hätten besonders viele Solarmodule Platz.
Die Lärmschutzwelle haben eine angenommene Höhe von durchschnittlich 5 Meter. Wir haben hier eine geneigte Fläche. Das heißt, die Fläche an sich ist nochmal viel, viel größer. Und bei den Lärmschutzwellen können wir eine konservative Flächenbelegung von 50% annehmen. Das heißt, 50% dieser Fläche eines Lärmschutzwalls kann man mindestens mit PV-Modulen bestücken. Und da kommen wir auf einen jährlichen Ertrag von ca. 1200 Gigawattstunden.
Das ist ein Vielfaches von dem, was Solarpanels an Lärmschutzwänden produzieren könnten. Denn das sind senkrecht stehende Mauern mit ungünstigem Einfallswinkel für das Sonnenlicht. Außerdem könne man nur ein Zehntel der Fläche mit PV-Modulen belegen, so die Wetterdienstforscherin. Das gelte auch für Lärmschutzwände an Eisenbahnlinien.
Wenn wir da jetzt Photovoltaikanlagen drauf machen, verändert sich die Statik und verändert sich vor allem die Lärmschutzfunktion des Ganzen.
Die neue Abschätzung sei sehr konservativ, sagt die Meteorologin, und eine untere Schranke. Demnach beschreibt sie die minimal mögliche Solarstromausbeute. Es gibt auch noch eine technologische Potenzialstudie. Sie stammt vom Fraunhofer Institut für solare Energiesysteme in Freiburg. Demnach ließen sich sogar 4 große Kohlekraftwerke ersetzen, wenn man den Lärmschutz an Straße und Schiene überall mit Photovoltaik kombinierte. Diese Analyse geht aber davon aus, dass die Flächen der Lärmschutzwände zu 50% mit PV-Modulen bestückt werden könnten, so Fraunhofer-Physiker Martin Heinrich.
Der nächste Schritt wäre dann, eine wirtschaftliche Abschätzung zu gehen, also zum Beispiel Lärmschutzwände, wo man ganz viel Abschattung hat oder die halt im Wald sind, da würde es wahrscheinlich wirtschaftlich keinen Sinn machen.
Das Freiburger Institut arbeitet auch noch an einem anderen Konzept. Es sieht vor, Solardächer über Straßen aufzuspannen, vor allem über Autobahnen. Man fährt dann praktisch unter einer PV-Pergola daher. Auf der Raststätte Hegau-Ost an der A81 in Baden-Württemberg entsteht derzeit eine erste PV-Pilotbrücke, 10 Meter lang und über 5 Meter hoch. Die Genehmigung solcher Anlagen werde zwar Zeit kosten, sagt Martin Heinrich, die Politik sei aber inzwischen viel stärker an der Verkehrsphotovoltaik interessiert.
Gerade auch durch den Ukraine-Konflikt, wo wir uns doch selber unabhängiger von externen Energiequellen aus Russland machen müssen. Also ich denke schon, dass da gerade auch die Integration an Verkehrsinfrastruktursystemen eine große Rolle spielen kann.
Am Ende des Sommers soll das Solardach an der Raststätte Hegau fertig aufgespannt sein.
Ein Beitrag von Volker Mrasek war das. Kennen Sie Kumasi? Ein kleines Städtchen in Ghana, rund 3,3 Millionen Einwohner bloß, also etwas weniger als Berlin. Oder wie steht es mit Matola in Mosambik? 1,7 Millionen Menschen leben dort, ungefähr so viele wie in Hamburg. Viele Städte in Afrika wachsen schnell und unkontrolliert. Die Häuser stehen oft dicht an dicht und die Infrastruktur, die wächst nicht immer im gleichen Tempo mit. Naturkatastrophen wie etwa Stürme, Überschwemmungen oder Erdbeben, die wirken sich hier besonders verheerend aus. Früh zu erkennen, wo kritische Situationen drohen, das war das Ziel eines Projektes am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, das zusammen mit der Weltbank durchgeführt wurde. Am DLR war Dr. Thomas Esch beteiligt. Mit ihm habe ich vor der Sendung telefoniert. Ich wollte wissen, anhand welcher Daten er denn diese Risikoabschätzung vorgenommen hat.
Für diese Risikoabschätzung nutzen wir Daten des europäischen Copernicus-Satellitenprogramms. Dabei handelt es sich zum einen um optische Satelliten, ähnlich einer digitalen Kamera, die jedoch nur in mehreren Aufnahmekanälen Informationen aufzeichnet. Und darüber hinaus nutzen wir auch Radarsensoren, die es uns ermöglichen, gerade in Gebieten mit starker Bewölkung permanent Informationen über die Erdoberfläche oder den besiedelten Raum aufzuzeichnen.
Das sind Satellitendaten, Erdbeobachtungsaufnahmen vom gesamten afrikanischen Kontinent. Wie detailliert können die denn sein?
In unseren Analysen nutzen wir Daten, die bis zu 10 Meter Bodenauflösung aufweisen. Das heißt, ein Rasterelement des Bildes deckt 10 mal 10 Meter am Boden ab.
Und welche Informationen können Sie nun diesen Bilddaten entnehmen?
Diesen Bildinformationen entnehmen wir zum einen die Art der Landbedeckung. In unserem Fall waren wir besonders daran interessiert, bebaute Flächen aufzuspüren, also Häuser, Straßen oder andere Plätze, die mit menschlicher Siedlung zu tun haben. Wir nutzen dazu vor allem Verfahren des maschinellen Lernens, aber auch zum Teil der künstlichen Intelligenz, um sozusagen die Petabyte an Daten, also Hunderttausende an Satellitenaufnahmen, innerhalb relativ kurzer Zeit auswerten zu können.
Und dann erhalten Sie so etwas wie eine Risikokarte von diesen schnell wachsenden urbanen Gebieten, von welchen möglichen Katastrophen die bedroht sein könnten. Habe ich das richtig verstanden?
Genau, die Risikokarten erhalten wir im Prinzip über den Verschnitt von unseren Kartierungen der Siedlungsfläche und darauf basierenden Modellierungen der Bevölkerungsverteilung mit Informationen zu Gefährdungszonen. Die kommen jetzt nicht von uns selber, da gibt es verschiedene Anbieter, die diese Analysen durchführen. Und wenn man sozusagen räumlich verschneidet, wo liegen Siedlungen mit wie vielen Einwohnern und die Informationen hinzuzieht der Gefährdungszonen, so kann man dann quasi die Anzahl gefährdeter Personen innerhalb eines bestimmten Risikogebietes bestimmen.
Also zum Beispiel, wo wächst eine Stadt besonders schnell an einen Fluss heran, wo dann möglicherweise Hochwasser und Überschwemmungen drohen?
Ganz genau. Gerade in Afrika, in den sehr schnell sich entwickelnden Städten, haben wir häufig das Problem, dass die Verwaltung und auch die Vermessung gar nicht mehr hinterherkommt mit den Neuansiedlungen, also mit einer sauberen Kartierung. Das heißt, wir können mit unseren Satellitendaten Informationen liefern, wo neue Häuser gebaut wurden und ob diese dann auch in einer Gefährdungszone liegen, was dann natürlich sozusagen genau kartiert werden muss.
Sie haben erwähnt, dass Sie zur Auswertung der Aufnahmen auf Methoden der künstlichen Intelligenz, des maschinellen Lernens zurückgreifen. Solche KI-Algorithmen, die müssen ja aber auch anhand von ganz handfesten Daten trainiert werden. Woher kommen denn diese Trainingsdaten?
Diese Trainingsdaten, und das war ein Novum in unserem Projekt, wurden teilweise von der lokalen Bevölkerung vor Ort erhoben. Das heißt, dort wurden dann Aufträge vergeben, wo die Personen mit Smartphones zum Beispiel an bestimmte von uns vorgegebene Punkte gehen und dann dort aufzeichnen, ob dort ein Haus steht, eine Straße oder ein asphaltierter Platz ist. Und wir vergleichen dies dann sozusagen mit unseren Klassifikationsergebnissen und können dann dadurch sehen, wie genau wir sind und können dann natürlich gleichzeitig auch unsere Algorithmen bei Bedarf nochmals anpassen und verbessern.
Die Daten zu haben, das ist das eine. Gibt es denn schon ganz konkrete Pläne, wer diese Informationen nun wofür genau nutzen wird?
Genau, also die Informationen nutzten zum einen die verschiedenen Klienten der Weltbank. Das Projekt wurde ja im Auftrag der Weltbank durchgeführt. Das heißt, es gibt Planer, Politiker vor Ort, die dann diese Risikokarten direkt auswerten und auch dann in entsprechende Maßnahmenpakete umsetzen, falls dort Gefährdungslagen entstanden sind.
Sagt Thomas Esch vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Bei einer Trisomie liegt eines der Chromosomen in den menschlichen Zellen dreifach statt doppelt vor. Einige betroffene Kinder kommen mit Einschränkungen zur Welt, aber in vielen Fällen sind sie schwer krank oder nicht lebensfähig. Forschende in New York haben jetzt eine Möglichkeit entdeckt, überzählige Chromosomen aus den Zellen eines Embryos zu entfernen. Wäre das in Zukunft eine Möglichkeit, Trisomie schon frühzeitig zu korrigieren? Magdalena Schmude hat bei einem der Wissenschaftler nachgefragt.
Dieter Egli ist gebürtiger Schweizer, lebt und arbeitet aber schon lange nicht mehr in seinem Heimatland, denn er forscht an menschlichen Embryonen, was dort nicht erlaubt ist. Für Dieter Egli gibt es trotzdem gute Gründe für seine Arbeit.
Wir tun das, weil wir glauben, dass
Wir tun das, weil wir glauben, dass das, was am Anfang des Lebens passiert, Konsequenzen für den Rest hat, für die Schwangerschaft und später für das Neugeborene bis hin zum Erwachsenen. Was am Anfang passiert, bestimmt den Rest dieses Lebens. Wir verstehen aber nur sehr, sehr wenig über die frühe menschliche Entwicklung.
Diese Vorgänge genau zu verstehen, sei aber nötig, um Fehler und Probleme zu erkennen und sie im besten Fall beheben zu können, sagt Dieter Egli. Seine Arbeitsgruppe an der Columbia University in New York nutzt für ihre Forschung unter anderem die Genschere CRISPR-Cas, um an gespendeten überzähligen Embryonen aus Kinderwunschbehandlungen zu untersuchen, ob sich damit gezielt Mutationen in bestimmten Genen korrigieren lassen. Eher zufällig entdeckten die Forschenden dabei einen unerwarteten Effekt. Schnitten sie mit der Genschere an bestimmten Stellen eines Chromosoms, ging das entsprechende Chromosom bei der nächsten Zellteilung verloren. Könnte man diesen Mechanismus auch gezielt nutzen, bei Trisomien zum Beispiel?
So if an embryo has an extra chromosome,
wenn ein Embryo ein zusätzliches Chromosom hat und man das mit CRISPR-Cas ansteuert, kann man es dann aus dem Embryo entfernen? Das ist wichtig, weil viele menschliche Embryonen zusätzliche Chromosomen aufweisen, die zu Fehlgeburten oder angeborenen Defekten führen können. Wenn das also funktionieren würde, könnte es womöglich dabei helfen, Kinderwunschbehandlungen zu verbessern.
Gerade wenn einem Paar dabei nur wenige Embryonen zur Verfügung stehen zum Beispiel, dann könnte man die Embryonen vor der Verwendung auf Trisomien untersuchen und, wenn nötig, behandeln, hofft Dieter Egli. Um ein Chromosom gezielt zu entfernen, muss CRISPR-Cas am oder nahe am jeweiligen Zentromer schneiden, also der zentralen Verbindungsstelle in der Mitte, an dem die beiden Arme des Chromosoms zusammengehalten werden.
Wir haben gezielt das Chromosom 16 angesteuert und zufälligerweise war bei den behandelten Embryonen einer dabei, der tatsächlich eine Trisomie 16 hatte. Und so konnten wir zeigen, dass man dieses zusätzliche Chromosom mit CRISPR-Cas entfernen kann.
Ein Vorteil des Ansatzes? Zusätzliche Veränderungen an ungewollten Stellen der DNA, wie sie beim Einsatz von CRISPR-Cas entstehen können, wären kein Problem, da das gesamte Chromosom bei der nächsten Zellteilung verloren geht und für die Entwicklung des Embryos keine Rolle mehr spielt. Bisher sei die Arbeit aber nur Grundlagenforschung, betont Dieter Egli.
Auch wenn wir es geschafft haben, ein Chromosom aus einem Embryo mit Trisomie zu entfernen, heißt das nicht, dass das in Kürze auch in der Klinik angewandt werden kann. Dafür braucht es noch intensive Diskussionen und weitere technische Verbesserungen.
Fragen gibt es noch einige. Kann die Genschere das überzählige Chromosom aus allen Zellen des Embryos entfernen? Wird dabei zuverlässig nur eins der drei Chromosomen geschnitten? Und in welcher Entwicklungsstufe des Embryos wäre der beste Zeitpunkt für die Behandlung? Gerade weil Dieter Egli weiß, wie entscheidend die Vorgänge am Anfang des Lebens sind, wollen er und sein Team zunächst die noch offenen Fragen beantworten.
Mit der Genschere gegen Trisomie, ein Beitrag von Magdalena Schmude war das. Und damit kommen wir zu den Wissenschaftsmeldungen des Tages mit Lucian Haas.
Der heftige Ausbruch des Unterwasservulkans Hunga Haapai bei den Tonga-Inseln im Januar hat sich bis in den Weltraum ausgewirkt. In den Stunden nach dem Ausbruch traten in der Ionosphäre der Erde extrem starke Winde auf. Zudem kehrte sich dort der Fluss elektrischer Ströme zeitweilig um. Das zeigen Analysen von Satellitendaten der NASA und der ESA. Die Ionosphäre ist die oberste Schicht der Erdatmosphäre in mehr als 60 Kilometer Höhe. Sie enthält große Mengen von geladenen Ionen und freien Elektronen. Die dynamischen Prozesse in der Ionosphäre werden durch kosmische Strahlung und den Sonnenwind bestimmt. Man spricht dann vom Weltraumwetter. Dass dieses zuweilen durch Vorkommnisse auf der Erde geprägt werden kann, ist eine neue Erkenntnis. Das saisonale Grippevirus H1N1 könnte direkt von der spanischen Grippe abstammen. Diese tobte 1918 in Europa, bis 1920 auch weltweit und forderte laut Schätzungen bis zu 100 Millionen Menschenleben. Ein internationales Forschungsteam hat Proben von Lungengewebe untersucht, die zu jener Zeit in Europa gesammelt und konserviert worden waren. Wie die Forschenden im Fachjournal Nature Communications berichten, konnten sie noch immer genug RNA der Viren isolieren, um deren Erbgut zu analysieren. Sie verglichen es mit historischen Proben aus den USA sowie den RNA-Sequenzen heutiger saisonaler Grippeviren. Die Daten legen nahe, dass alle Erbgutabschnitte der saisonalen H1N1-Grippeviren von heute direkt aus dem Pandemiestamm von 1918 hervorgegangen sein könnten. Eingefrorenes Hodengewebe ist auch nach über zwei Jahrzehnten funktionstüchtig. US-Forscher machten Experimente mit Mäusen, denen sie Hodengewebe von Ratten implantierten, das vor 23 Jahren tiefgefroren worden war. Stammzellen aus dem Gewebe konnten sich noch immer in die verschiedensten Zelltypen von Hoden differenzieren und sogar Spermien produzieren. Frühere Forschungsarbeiten mit Affen hatten gezeigt, dass so etwas mit monatelang eingefrorenen Zellen durchaus funktioniert. Die neue Studie, im Fachjournal PLOS Biology erschienen, liefert Hinweise, dass auch ein langfristiges Einfrieren machbar ist. Die Erkenntnis schürt Hoffnung für Krebspatienten, die als Folge einer Chemotherapie in der Kindheit unfruchtbar werden. Ihr eigenes, vor der Chemo tiefgefrorenes und später reimplantiertes Hodengewebe könnte ihnen helfen, sich doch einen Kinderwunsch zu erfüllen. Zellen entsorgen ihren Müll, bevor sie sich teilen. Das berichtet ein Forschungsteam aus den USA im Fachjournal eLife. Die Wissenschaftler entwickelten ein Verfahren, mit dem sie die Trockenmasse lebender Zellen ermitteln können. Also alle Inhaltsstoffe ohne den Wassergehalt der Zellen. Als sie damit Zellen zu verschiedenen Zeitpunkten ihrer Entwicklung vermaßen, stellten sie fest, kurz vor einer Teilung verlieren die Zellen rund 4% ihres Gewichts. Die Forscher vermuten, dass die Zellen sich etlicher Stoffe entledigen, die nicht mehr gebraucht werden. Diese Art von Müllabfuhr ermögliche den Tochterzellen einen Neuanfang ohne den angehäuften Ballast der Mutterzelle. Zahl und Dauer von Dürreperioden sind global gesehen seit dem Jahr 2000 um fast 30% gestiegen. Das geht aus dem UN-Dürrebericht hervor, der heute auf der Weltbodenkonferenz im westafrikanischen Abidjan, der Hauptstadt der Elfenbeinküste, vorgestellt wurde. Ohne wirksame Gegenmaßnahmen könnten bis zum Jahr 2050 drei Viertel der Weltbevölkerung von Dürre betroffen sein, heißt es darin.
Sternzeit, 11. Mai. Der Unsinn vom Blutmond. Montag früh kommt es zu einer totalen Mondfinsternis, von der allerdings nur der Anfang in Deutschland zu sehen ist. Ganz eifrige schwärmen vom Blutmond am Himmel, wissen aber meist nicht, worauf dieser Begriff zurückgeht. Während der Mond komplett im Schatten der Erde steht, ist er nicht völlig unsichtbar. Stattdessen glimmt er in einem sehr schwachen, kupferroten Licht. Denn langwelliges, rötliches Sonnenlicht wird von der Atmosphäre in den Erdschatten gelenkt. Dieser Effekt entspricht dem Abendrot bei Sonnenuntergang. Der Begriff Blutmond für eine Finsternis stammt nicht aus dem Brauchtum, sondern ist eine moderne Erfindung, die vor allem über soziale Medien eine große Verbreitung findet. Vor einigen Jahren haben religiöse Eiferer das Ende der Welt vorhergesagt. Vier direkt aufeinanderfolgende totale Mondfinsternisse sollten unserem Dasein den Garaus machen, die letzte im Herbst 2015. Offenbar war man von der biblischen Offenbarung inspiriert. Dort heißt es, da geschah ein großes Erdbeben und die Sonne wurde schwarz wie ein härener Sack und der ganze Mond wurde wie Blut. Auch mehr als 6 Jahre danach ist der prophezeite Untergang unserer Welt, welch Wunder, ausgeblieben. Die nächste Viererkette von Mondfinsternissen gibt es in gut 11 Jahren. Aber auch die werden wir unversehrt überstehen, denn während einer Finsternis färbt eben nicht Blut, sondern abgelenktes Sonnenlicht den Mond kupferrot. Das Geschwätz vom Blutmond hält sich zwar hartnäckig, ist aber nur eines, blutleer.
Und damit geht Forschung aktuell zu Ende. Im Studio war heute Arndt Reuning. Nach den Nachrichten geht es hier weiter mit Wirtschaft und Gesellschaft. Ein Thema dann, die US-Inflation ging im April leicht zurück.